Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet das Verlobungsfest. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir kommen zum heutigen Thema, das Verlobungsfest. Und zwar geht es hier um einen Text aus Hosea Kapitel 2. Jetzt möchte ich einleitend ganz kurz noch etwas sagen über Hosea 2. Und dann werden wir einige Verse lesen aus diesem Kapitel. Hosea 2 gliedert sich in drei Teile. Das einfach zur Übersicht für Sie. Erstens ist da ein prophetischer Ausblick auf die zukünftige, endgültige Wiederherstellung Israels. Das können Sie nachlesen, Hosea 2, Vers 1 bis 3. Diese endgültige Wiederherstellung Israels geschieht dann, wenn der Überrest selig werden wird, wie Paulus dies in Römer 9 beschreibt. Darauf komme ich dann noch kurz zurück. Zweitens wird in Hosea 2 der Abfall Israels beschrieben, und wie Gott deswegen sein Volk züchtigen muss. Das sind die Verse 4 bis 15. Und dann drittens geht es um die Frage, wie Gott Israel wiederherstellt. Was tut er dabei? Wie handelt er an seinem Volk? Und das sind die Verse 16 bis 25. Heute geht es nun um diesen dritten Teil von Hosea 2, eben um die Frage, wie stellt Gott Israel wieder her? Was tut er dabei? Wie handelt er? Und zwar tun wir dies unter dem Thema, wie schon angegeben, das Verlobungsfest. Denn es ist tatsächlich ein Verlobungsfest, das die Wiederherstellung Israels symbolisiert. Eine Verlobung, wie sie herrlicher nicht sein kann. So, das kurz zur Einleitung. Jetzt lesen wir zusammen aus Hosea 2, die Verse 16 bis 25. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Alsdann, spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, dass man ihren Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel, mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Zur selben Zeit will ich erhören, spricht der Herr, ich will den Himmel erhören und der Himmel soll die Erde erhören. Die Erde soll Korn, Wein und Öl erhören und diese sollen Jesrael erhören. Und ich will ihn mehr in das Land einsehen und mich erbarmen über Loruhama. Und wir sagen zu Loami, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. Bis soweit dieses Wort Gottes. Natürlich können wir da nicht auf alles eingehen. Ich muss das einfach ein bisschen selektieren und herauspicken. Es ist hier etwas ganz Gewaltiges. Gott vollbringt aus völlig freien Stücken, einzig und allein aus Liebe, einen Gnadenakt, in dem er sein abtrünniges Volk wiederherstellt. Wenn Sie Hosea 2 kennen, die Abtrünnigkeit wird da ganz deutlich geschildert. Aber nun will Gott sein Volk wiederherstellen, einfach so aus freien Stücken, aus Liebe. Und das tut er in einer ganz besonderen Art und Weise. Das ist nämlich etwas Außergewöhnliches. Er will also einen neuen Bund mit ihnen schließen. Er will ihnen seine Liebe neu geben. Und nun wählt er eine besondere Art des Bundes, nämlich der Verlobungsbund. Er verlobt sich mit Israel. Haben wir gelesen. Es ist, als ob er sagen möchte, Israel, ich schließe heute mit euch diesen Bund. Ich verlobe mich mit euch, damit ihr für immer bei mir bleibt. Und wenn Sie jetzt die Verse ein bisschen mitgelesen haben oder mitgehört haben, dann sehen Sie, es geht hier nicht nur um eine einfache Verlobung. Es geht um ein Verlobungsfest. Hoffentlich haben Sie das heraushören können. Schauen Sie, in diesen Worten werden Weinberge genannt. Gott spricht über Weinberge, die er Ihnen wieder geben will. Korn, Wein, Öl wird genannt. Aber es ist in diesen Worten, die wir gelesen haben, auch viel von Liebe und Zuneigung die Rede. Zum Beispiel in den Ausdrücken, freundlich mit ihr reden, Hoffnung, mein Mann, Bund, Gnade, Barmherzigkeit, Treue, mein Volk, mein Gott, das war alles in diesen Worten enthalten. Also ein Verlobungsfest im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur einfach eine Verlobung. Gott will seine erste Liebe, sein Volk Israel, wieder herstellen, sich zum Eigentum machen, es wieder neu annehmen und damit dieses neue Band der Liebe zwischen ihm und Israel ein währschaftes Fundament bekommt, einen offiziellen, feierlichen Charakter bekommt, wählt er diese Art des Bundes, den Verlobungsbund. Damit geht Gott ein Bündnis ein mit Israel, welches unabänderlich und bleibend ist. Denn was sagt er selber über diesen Bund? Das lese ich Ihnen noch einmal vor. Das war Vers 21 von Hosea 2. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Mit anderen Worten, das kann nicht mehr weggenommen werden. Ja, jetzt vielleicht taucht hier die Frage bei Ihnen auf. Es könnte sein, dass Sie sich fragen, ist denn eine Verlobung, ist das denn so ein starker Bund, dass er nicht mehr gebrochen werden kann? Eine Verlobung ist ja noch nicht Hochzeit. Ist eine Verlobung ein Bund, der zwei Menschen unabänderlich und bleibend zusammenkittet? Also es ist ja heute so, dass die Verlobung mancherorts überhaupt nicht mehr populär ist. Die ist zum Teil nicht mehr erwünscht. Man verlobt sich nicht mehr. Es gibt sogar Christen, die verzichten darauf. Sie sagen, das ist altmodisch, das ist unnötig, das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt gleich in die Ehe. Ich denke, damit tun wir diesem besonderen Bund, dem Vorbereitungsbund für die Ehe, Unrecht. Man muss immer wieder neu in diesen Fragen die Bibel konsultieren. Was sagt die Bibel? Ja, manchmal muss man forschen, richtig forschen. Ich kann Ihnen nämlich jetzt auch nicht da einige Texte vorlesen, wo klipp und klar gesagt wird, was die Bibel über Verlobung denkt. Aber doch finden wir Verlobung in der Bibel zurück. Ich will Ihnen das kurz erklären. In Israel kam damals eine Ehe so zustande, dass der Vater eines Mannes durch Verhandlung mit dem Vater eines Mädchens seinem Sohn eine Frau zuführte. Also das machen wir ja ohnehin nicht, ja? Also da wollen wir uns lieber nicht einmischen heute. Aber das war damals so, ja, im Alten Testament. Beispiele. Sichem, ein junger Mann damals, sprach zu seinem Vater Hemor, nimm mir das Mägdlein zum Weibe. Es ging hier um Dina, die Tochter Jakobs. Oder ein anderes Beispiel, Judah, ich zitiere 1. Mose 38, Vers 6, Judah gab seinem ersten Sohn Ger eine Frau, die hieß Tamar. Auch Simson hat seine erste Frau von seinen Eltern erbeten. Er sagt, gebt mir diese zur Frau. In seltenen Fällen ging der Vorschlag zur Verehelichung auch vom Brautvater aus. Gelegentlich nahm der Bräutigam die Werbung auch selbst vor. Jedenfalls galt damals im alten Israel das Einverständnis und der Segen der Eltern als Voraussetzung für einen guten Verlauf der Ehe. Wo dies nicht der Fall war, da war des Öfteren der Hausfrieden gebrochen. Denken Sie hier an Isaac und Rebekka, deren Sohn Esau ging mit zwei Frauen die Ehe ein und über diese zwei Frauen steht geschrieben, die machten beide, Isaac und Rebekka, eitel Herzeleid. 1. Mose 26, 35. Der Bräutigam musste damals, oder der Vater des Bräutigams, dem Vater der Braut, einen Brautpreis zahlen. Ich höre hier nochmals das Beispiel von Sichem an, der um Dina warb, die Tochter Jakobs. Das heißt von ihm, 1. Mose 34, Vers 11, und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, also von Dina: Lasst uns Gnade bei euch finden, was ihr mir sagt, das will ich euch geben. Der so abgeschlossene Ehevertrag, das war dann schon ein Ehevertrag, bedeutete ganz praktisch die Verlobung des Mädchens. Das war im Alten Bund die Verlobung. Das Mädchen, das damit unter die Obhut des Mannes trat und ihm zur Treue verpflichtet war. Mit dieser Verlobung gewann der Bräutigam das Recht, die Frau sofort oder nach angemessener Zeit in sein Haus zu holen. Und die eigentliche Hochzeit bestand dann darin, dass der Bräutigam seine Braut zu sich nahm. Josef und Maria waren verlobt, aber Josef hatte seine Frau noch nicht zu sich genommen. Das kam erst später. Und oft ging der Bräutigam von seiner Mutter geschmückt, mit einem Kopfschmuck geziert, der Braut entgegen am Tag der Hochzeit. Kann ich Ihnen auch kurz vorlesen, Hohelied 3, Vers 11. Geht heraus, schaut an, ihr Töchter, zieh uns den König Salomo in der Krone, damit ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tage seiner Hochzeit und am Tage der Freude seines Herzens. Also, so viel zur biblischen Verlobung. Das war tatsächlich schon ein Bund, den man nicht mehr brach. Und so ein Bund erwählte sich nun Gott, um Israel wiederherzustellen. Und wie ich schon sagte, für Gott war das ein unabänderlicher, nicht mehr zu brechender Bund. Nochmals diese Worte des Herrn, mit dem er diesen Bund beschreibt, Hosea 2, Vers 21, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Das ist überdeutlich. Es ist, als ob er zu Israel sagt, Israel, nun schließe ich einen Bund mit euch, der nicht mehr gebrochen werden kann. Es ist ein Bund, der uns ganz fest und bleibend verbindet. Wir kommen jetzt zur Frage, und das möchte ich auch versuchen, kurz zu erklären. Die Frage: Hat sich das Verlobungsbündnis hier in Hosea geschildert zwischen Gott und Israel, hat sich das erfüllt? Ist das schon geschlossen worden? Ist der Verlobungsbund zwischen Gott und Israel geschlossen worden? Zum Teil ja, aber noch nicht ganz. Ich denke, wir dürfen es so sagen: Das Ganze ist im Gange. Die Verlobung hat begonnen. Aber es muss noch einiges geschehen. Ja, was ist denn im Gange? Was hat sich erfüllt? Schauen Sie, unser Predigttext beginnt ja mit diesen Worten. Ich lese ihn noch einmal. Siehe, sagt Gott, ich will sie locken und sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Das ist quasi der Beginn des Verlobungsbündnisses zwischen Gott und seinem Volk Israel. Gott wirbt um Israel. Und zwar in der Wüste. Er redet freundlich zu Israel, um sein Eigentum zurückzubekommen. Und schauen Sie, dieser Beginn, dieser Anfang dieser gewaltigen Verlobung hat sich buchstäblich erfüllt. Wir leben ja heute in einer Zeit, und das ist ein Vorrecht, wo sich dieser Anfang dieses Bündnisses zwischen Gott und Israel ereignet hat. Das ist da. Sehen Sie, jahrhundertelang lebte Israel inmitten zerstreut in der Wüste der Völker, jahrhundertelang. Gott selbst hatte Israel da hineingeführt, ja? Wie es geschrieben steht, ich will sie locken. Gott hatte sie nicht da hineingeführt, um sie zu verderben, aber um ihre Abtrünnigkeit willen. Aber nun kommt der Tag, wo Gott sie, Israel, in dieser Wüste besucht und er freundlich mit ihr redet, mit Israel. Der Herr neigt sich in großer Liebe zu seinem geplagten Volk herab, das inmitten in der Völkerwüste lebt, und redet freundlich mit ihnen, wirbt um sie. Und heute können wir sagen, dass das Tal Achor, Vers 17, Hosea 2, Tal Achor, das bedeutet Tal der Trübsal, heute können wir sagen, das Tal Achor ist wirklich gemacht worden zum Tal der Hoffnung. Wie dies in Vers 17 von Hosea 2 geschrieben steht: Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Denn Israel befindet sich als Volk nicht mehr in der Völkerwüste, sondern im eigenen Land, in Eretz Israel. Also in dem Sinn, die Verlobung ist begonnen. Gott hat geworben um sein Volk. Er hat sie besucht in der Wüste. Er hat sie zurückgeholt. Der Bund ist geschlossen. Alles ist im Gange. Und hier hören wir das freundliche Reden des Herrn zu seinem Volk Israel. Wir sehen, wie er sie gelockt hat mit Worten der Liebe. Wir sehen den Anfang dieser gewaltigen Verlobung zwischen Gott und seiner ersten Liebe. Aber das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Vieles, was wir jetzt gelesen haben in unserem Hosea-Text, muss sich noch erfüllen. Ist nicht erfüllt. Zum Beispiel, es ist noch nicht so heute, dass Israel seinen Herrn mein Mann nennt. Das ist noch nicht so weit. Vers 18, als dann spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Auch Vers 25, was da geschrieben steht, das muss sich, was Israel betrifft, noch erfüllen. Da heißt es, ich will ihn mehr in das Land einsehen und mich erbarmen über Loruhama. Ich will sagen zu Loami, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. Von Gottes Seite aus ist alles schon da. Ja? Aber es ist noch einseitig. Die Juden, er hat sie bereits in das Land eingesetzt. Er hat sich über sie erbarmt. Er nennt sie mein Volk. Aber Israel selbst ist noch nicht so weit, dass es zum Herrn sagt, du bist mein Gott. Also, alles hat begonnen, ja? Die Verlobungsfeierlichkeiten sind gestartet. Israel ist aus der Wüste herausgelockt worden mit Worten der Liebe. Gott hat sich erbarmt über sein Volk. Aber manches muss sich noch erfüllen. Wann wird sich das schlussendlich erfüllen? Wann ist es soweit? Das habe ich jetzt kurz am Anfang erwähnt. Das will ich hier noch etwas deutlicher sagen. Diese Verlobung, die jetzt im Gange ist, zwischen Gott und Israel, wird dann endgültig und definitiv abgeschlossen sein, wenn der Überrest Israels selig werden wird, wie Paulus dies in Römer 9 beschreibt. Der Apostel Paulus in Römer 9 zitiert wörtlich Hosea 2, Vers 25, also unseren Text, und dann auch noch Hosea 2, Vers 1. Ich lese Ihnen das vor. Römer 9, 25, 26. Wie er denn auch durch Hosea spricht, jetzt zitiert er unseren Text, der Paulus, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Hier zitiert er Hosea 2, Vers 25 und dann Hosea 2, Vers 1. Aber dann fügt er noch eine Prophetie hinzu. Jesaja 10, Vers 22. Jesaja aber ruft aus über Israel, wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Also, dies ist die Stelle, wo die Schrift uns sehr deutlich lehrt, dass schlussendlich ein Überrest Israels selig werden wird. Aber das ist dann auch die endgültige und herrliche Erfüllung von Hosea 2, Vers 21, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Dann ist der Bund vollkommen da, vollzogen. Und Gott hat dieses wunderbare Wort durch Hosea gesprochen, erfüllt. Jetzt leben wir in der Zeit, wo diese Verlobung im Gange ist, aber es muss sich manches noch erfüllen. Was jetzt hier so schön ist, und das möchte ich noch sagen, bevor wir dann zu unserem persönlichen Teil übergehen. Wir wiedergeborene Christen haben die Chance, dafür zu sorgen, dass der Schlussakkord der Verlobung zwischen Gott und Israel herrlich und gewaltig wird. Schauen Sie, wir reden immer über den Überrest, ja? Ein Überrest wird selig. Und das lehrt ja die Bibel. Der Paulus zitiert Hosea. Und er sagt, das wird sich ereignen. Dann zitiert er auch Jesaja noch und sagt, es wird ein Überrest werden. Das wissen wir, ja? Aber wir können heute dazu beisteuern, dass dieser Überrest nicht klein sein wird. Ja, wie denn? Indem wir mehr denn je, und das ist doch die Arbeit von Bachelor, die wir schon Jahre machen, indem wir mehr denn je Israel und den Juden Jesus vermitteln. Das tun wir durch intensive Fürbitte, durch ein Brief Christi zu sein, durch das Gespräch, durch ganz praktische Hilfe und dadurch, dass wir sie eifersüchtig machen. Gerade das Letztgenannte war ein Riesenanliegen für Paulus. Römer 11, Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zu Eifersucht zu reizen. Also, lasst uns mit allen Kräften mithelfen, dass das bereits angelaufene Verlobungsfest zwischen Gott und Israel zu einem gewaltigen Höhepunkt werden darf. Ich denke, wir Christen haben eine Riesenaufgabe. Wir können mithelfen, dass der Überrest Israels groß sein wird, durch ein Zeugnis, ein Brief Jesu zu sein, Jesus zu vermitteln, ihnen zu helfen, sie eifersüchtig zu machen. So, das betrifft jetzt Israel. Das musste ich einfach Ihnen sagen, wir mussten das besprechen, denn dieser Hosea-Text betrifft in erster Linie Israel. Nun weist unser Predigttext aber noch auf ein ganz anderes Verlobungsfest. Und ich bleibe jetzt ganz einfach bei den Aussagen der Schrift. Wo wird das Wort Verlobung genannt im Neuen Testament? Wo? Welches Verlobungsfest wird hier erwähnt? Also da heißt es ganz wunderbar in 2. Korinther 11, Vers 2 über uns Gläubige des Neuen Bundes. Das schreibt auch wiederum der Apostel Paulus. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Hier haben Sie im Neuen Testament in Bezug auf uns Gläubige des Neuen Bundes das Wort Verlobung. Wir sind einem Manne verlobt worden, wie aus Gemeinde Jesu, nämlich Christus. Wir, die wir uns irgendwann bekehrt haben und damit Kinder Gottes geworden sind, irrten auch einst in der Wüste herum. In der Wüste der Sünde, der Wüste des Elends, des Verlorenseins, in der Wüste der Hoffnungslosigkeit. Aber dann kam eines Tages Jesus Christus in unser Leben und er betrat unsere Wüste. Und was geschieht? Er fängt an, freundlich zu reden. Er fängt an zu werben. Mit Worten der Liebe. Wissen Sie, das steht so wunderbar beschrieben im Titusbrief. Da heißt es, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wir waren in der Wüste der Sünde, des Verlorenseins, der Hoffnungslosigkeit und so weiter und so weiter. Und dann kommt Jesus Christus. Er kommt in diese Wüste hinein. Und er fängt an, freundlich zu reden mit uns. Er wirbt um uns. Er liebt uns. Und diejenigen unter uns, die Ja gesagt haben, die sich retten lassen haben, für die wurde das Tal Achor, das Tal der Trübsal, zum Tal der Hoffnung. Hosea 2, Vers 17. Und wir lebten von diesem Tag an in der untrüglichen Hoffnung, einmal für ewig bei Jesus Christus sein zu dürfen. Also, so sind wir heute verlobt. Das müssen Sie sich zu Herzen nehmen. Wir sind heute verlobt. Wir sind als Gemeinde Jesu Christi einem Manne versprochen. Christus. Das lehrt Paulus. Das kann man nicht einfach weg erklären. Warum sage ich das? Weil die ganze Lehre über die Braut des Lammes oder die Frau des Herrn, da wird heute so kontrovers diskutiert. Was wird jetzt gemeint? Wer ist die Braut? Wer ist die Frau? Meine Brüder und Schwestern, bleiben wir doch jetzt einfach bei diesem Text, dass Paulus das sagt, spricht über neutestamentliche Gläubige. Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Manne, mit Christus. Die Frage ist nun aber, und die ist jetzt immens wichtig, wenn wir verlobt sind, wenn wir diesem Manne versprochen sind, Christus als Gemeinde, wie leben wir angesichts dieses gewaltigen Verlobungsbundes? Wie leben wir? Leben wir entsprechend der Tatsache, dass wir einem so gewaltigen Bund angehören? Ich habe das Wort doch schon so viel mal gelesen. Ich habe das auch sehr oft schon erwähnt in den Predigten. Eben das Wort des Paulus. Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann. Wir kennen das Wort. Aber mir ist diese Frage ganz neu ins Herz gedrungen. Ja, wenn das wirklich so ist, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu diesem Verlobungsbund. Verlobt einem Mann, Jesus Christus. Als Gemeinde gehöre ich dazu, weil ich in der Gemeinde bin. Ja, wenn das wirklich so ist, dann muss ich ja mein Leben, wie es jetzt ist, überdenken, prüfen, fragen. wie lebe ich denn? Es ist doch ganz klar, dass ein verlobtes Paar, ja, also das sich noch altmodisch verlobt, ja, dass die doch ihre Lebensweise anpassen werden. Die leben doch nicht mehr so weiter wie bisher. Er wird doch irgendwie, der Bräutigam, der Zukünftige, wird doch irgendwie seine Lebenshaltung ändern. Er wird Dinge nicht mehr tun, die er früher getan hat. Warum? Weil er verlobt ist. Da ist eine Braut, die auf ihn wartet. Und sie wird das doch auch tun. Die werden doch ihr Leben ändern. Da geschieht doch was. Wissen Sie, darum ist die Verlobung so etwas Gewaltiges. Ein Vorbereitungsbund für die Ehe. Und die Frage ist jetzt an Sie und an mich, ja, uns alle. Wenn wir diesem Verlobungsbund angehören, ich habe euch einem Mann vertraut, verlobt, Christus. Ja, wie lebe ich denn jetzt in dieser Wartezeit, bis dass wir wirklich bei Jesus sind und die Hochzeit des Lammes stattfindet? Wie lebe ich jetzt heute? Das war doch auch die große Sorge des Apostels Paulus. Er hat sich doch enorm darüber gesorgt, wie diejenige, die er einem einzigen Mann, Christus, verlobt hatte, wie diejenige lebte. Das war seine Sorge. Mit wem sie Umgang hatte, das war seine Sorge. Er hat ja damals nicht nur geschrieben, 2. Korinther 11, Vers 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Im nächsten Satz sagt er dann, und man merkt, er hat Angst, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Paulus hat sich sehr gesorgt. Ich habe euch verlobt. Einem Mann, Christus. Und dann kommt die große Angst. Aber was macht ihr denn jetzt? Wie betragt ihr euch in dieser Wartezeit? Wie lebt ihr? Bis dass ihr wirklich bei Jesus seid. Was tut ihr? Von wem lasst ihr euch verführen? Oder wegholen, wegführen? Als Gott der Herr damals in der Wüste mit Israel, mit seiner ersten Liebe, nie vergessen, ja, als er ganz neu anfing mit Israel, ja, in der Wüste, er fing an, freundlich mit ihr zu reden. Er warb um Israel mit Liebe. Und er tat das mit den Worten, ich will mich dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. In Treue will ich mich mit dir verloben. Ja, als er das sagte, Gott der Herr zu Israel, ja, von diesem Moment an war diese Verlobung Fakt. Tatsache, das Bündnis war geschlossen, für immer und ewig. Die Verlobung war da, aber bis heute wird dieses Verlobungsbündnis im Großen und Ganzen nur von einer Seite aus genährt und unterstützt, nämlich von Gottes Seite aus. Ich habe das ja vorhin kurz erklärt. Die fantastischen Liebeserklärungen, die Hosea 2 erwähnt, dass Israel einmal sagen wird zu Gott, du bist mein Mann oder du bist mein Gott, diese Liebeserklärungen sind noch ausstehend. Israel sagt sie nicht. Die Decke hängt noch über ihnen. Also mit anderen Worten, die Liebe, das Bündnis, die Verlobung, sie wird quasi genährt, unterstützt von einer Seite aus, von Gottes Seite. Natürlich, und das ist unser Trost, wir wissen, einmal kommt alles in Ordnung, einmal wird sich alles erfüllen, einmal kommt der Tag, an dem Israel seinen Herrn, mein Mann und mein Gott nennen wird. Ganz bestimmt, das wird kommen, das wird sich ereignen. Israel wird sich bekehren. Jesus Christus wird sich über sie erbarmen. Aber was ist nun in der Zwischenzeit? Jetzt, heute? Wird es für Gott, den Herrn, nicht allmählich schwer, auf diese einseitige Art das Verlobungsbündnis aufrechtzuerhalten? Was denken Sie? Wird ihn das nicht ermüden mit der Zeit, ermatten? Denken Sie doch einmal nach. Er ging in die Wüste. Er fing an, freundlich zu reden. Er warb um sie. Ich will mich mit dir verloben, Israel. Dieses Bündnis gilt jetzt für alle Ewigkeit. Und die Verlobung hat stattgefunden. Es läuft, es ist da. Aber die Liebe, die Zuneigung, die Unterstützung kommt von einer Seite, von Gottes Seite. Gott sei Dank, dass wir wissen und sagen dürfen, der Herr wird nie müde. Er wird nie müde zu lieben. Wenn Sie sich das vorstellen, er wird nie müde zu lieben. Im Gegenteil, es steht geschrieben, Jesaja 40, Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Das ist einfach ein gewaltiger Trost. Aber andererseits steht auch geschrieben, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Jesaja 43, Vers 24. Sehen Sie, Gott wird nicht müde noch matt. Aber das nimmt nicht weg, dass ihm Sünde Arbeit und Mühe macht. Denn dadurch muss er das Verlobungsbündnis einseitig aufrechterhalten. Und darüber müssen wir nachdenken. So ist es leider momentan beim Verlobungsbündnis zwischen ihm und Israel einseitig. So ist es heute noch. Es wird sich ändern, aber heute ist es noch einseitig. Aber wir müssen uns als Christen, neutestamentliche Gläubige, die wir verlobt sind, einem Mann, Jesus Christus, wir müssen uns heute die Frage stellen, wie ist es denn bei uns? Wie leben wir? Sehen Sie, ich versuche Ihnen das ins Herz hineinzureden. Sie sind, wenn Sie sich bekehrt haben, wenn Sie Kind Gottes sind, dann sind Sie mit einverleibt in diesen fantastischen Bund. Ja? Ich habe euch verlobt, einem Mann, Jesus Christus. Und da müssen Sie sich wirklich fragen, ja, was bedeutet das jetzt für mich praktisch? Wie lebe ich? Was tue ich? Was geschieht in dieser Wartezeit jetzt in meinem Leben, bis dass ich bei Jesus bin? Wir sind, Paulus lehrt es ganz klar, einem Mann verlobt, Christus. Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Es ist ein Vorbündnis, ja. Aber es ist ein Bündnis, das nicht mehr gebrochen werden kann. Wie sieht das jetzt praktisch aus in unserem Leben? Was machen wir? Mit wem oder was pflegen wir Umgang? Ist das Verlobungsbündnis, dem wir angehören, einseitig? Das heißt, wird es mehr oder weniger nur von Jesu Seite aus genährt und unterstützt? Oder kommt die Liebe auch von unserer Seite aus? Eine brennende, echte Liebe. Das müssen Sie sich heute fragen. Das ist der Zweck dieser Botschaft. Ich möchte etwas direkter werden. Leben wir vielleicht in einer heimlichen Sünde, wodurch das Verlobungsbündnis angetastet wird? Oder versuchen wir mit allem Einsatz uns täglich mehr heiligen und reinigen zu lassen, damit wir diese herrliche Verlobung mit Christus nach allen Kräften unterstützen? Das ist die Frage. Es ist klar, wir sind nicht vollkommen. Wir sind alles nur begnadete Sünder, die aber leider oft noch oder wieder mit mancherlei Widerwärtigkeit und Runzeln behaftet sind. Das ist einfach so. Aber es ist ein großer Unterschied, das sage ich mit allem Ernst, ob wir in irgendeiner heimlichen Sünde leben und damit das Verlobungsbündnis antasten, oder ob wir uns zwar bewusst sind von der Schwachheit des Fleisches, aber dagegen ankämpfen im Namen Jesu. Das ist ein Unterschied. Vielleicht leben wir heute in einer Zeit, wo manche Christen nicht mehr so ganz klar sehen. Sie leben in irgendwelchen Umständen, in Situationen, die nicht gut sind. Das geht nicht, wenn man darüber nachdenken würde. Aber man ist nun einmal da drin und man lebt da drin. Aber wenn man offen und ehrlich darüber reden würde, dann müsste man sagen, es geht nicht. Es ist Sünde. Erlauben Sie mir heute wieder einmal mit aller Deutlichkeit Folgendes zu sagen. Es ist nicht so, dass wir für alles beten können. Das heißt, dass wir nur beten müssen und dass der Herr uns dann von allen sündigen Leidenschaften befreit. Das stimmt einfach nicht. Gewisse Dinge müssen Sie bekämpfen. Sie müssen Ihren Willen aktivieren, um nicht mehr zu sündigen. Natürlich immer mit dem Gebet, Herr, hilf mir, Herr, unterstütze mich, das ist klar. Aber Sie müssen zeigen, ich will nicht mehr sündigen. Ich will es nicht mehr. Ich will mit Unreinigkeiten oder heimlichen Sünden brechen. Ich will mich mehr heiligen lassen. Warum steht sonst geschrieben, Hebräer 12, Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Ich habe manchmal den Eindruck, wir nehmen das irgendetwas zu leicht. Alles Gnade. Natürlich ist alles Gnade. Wissen Sie, Gnade ist, dass Jesus Christus mich aufgesucht hat in der Wüste des Elends, Sumpf der Sünde. Und er hat freundlich zu mir gesprochen. Und ich durfte Ja sagen und zu ihm kommen. Das ist Gnade. Aber in diesem neuen Leben, das er mir geschenkt hat, Zeit der Verlobung, Wartezeit, muss ich kämpfen, damit ich lebe zu seiner Ehre. Ich möchte das einmal mit aller Deutlichkeit sagen. Sie können nicht einfach beten, ach Herr, du siehst, das ist wieder geschehen. Ich habe das wieder gemacht, ich bin wieder reingeschlittert. Vergib mir und hilf, dass ich es nicht mehr tue. Das ist nicht in Ordnung. Es steht geschrieben, er schenkt zum Wollen das Vollbringen. Natürlich können wir nichts ohne Jesus. Ich kann nichts ohne Jesus. Aber ich kann mich aufraffen und sagen, Herr, ich will leben zu deiner Ehre. Ich bin verlobt. Ich gehöre zu diesem Bündnis. Ich will entsprechend dieses Bündnisses leben. Ich will das. Ich will mich reinigen lassen. Ich will mich heiligen lassen. Hilf du mir. Das ist was anderes. Ich bitte uns alle, euch alle, prüft euer Leben im Lichte eures Verlobungsbündnisses. Ihr gehört doch dazu. Ihr seid doch verlobt. Prüft euer Leben und hört auf, in einseitiger Weise Liebe zu konsumieren. Wir sind eine fromme Konsumgesellschaft geworden. Wir lassen uns berieseln von den Predigten. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie sich nicht persönlich entscheiden, näher hinzuwachsen zu Jesus Christus, dann bleibt alles im Alten. Räumen Sie auf mit heimlichen Sünden. Machen Sie das. Sagen Sie, ich will es wegtun. Mit Gottes Hilfe. Damit die himmlische Verlobung mit Christus von Ihrer Seite aus unterstützt wird. Damit diese Liebe nicht einseitig ist. So, ich komme zu einem letzten ganz wichtigen Punkt und das ist eine Frage. Weshalb kann in einer Verlobung die Liebe erkalten? Weshalb? Also ich habe das vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt ein Verlobungspaar betrachten, es ist klar, die zwei müssen umdenken. Ja, die können nicht mehr so leben, wie sie wollen. Sie müssen sich konzentrieren auf das, was kommt, auf die Hochzeit. Sie werden manches ändern müssen. Aber nochmals die Frage, warum kann in einer Verlobung die Liebe erkalten? Und jetzt eine ganz einfache Antwort, ja? Dann, wenn keine Kommunikation mehr da ist, dann sieht es schlimm aus. Kommunikation ist alles. Als meine zukünftige Frau und ich verlobt waren, lebten wir buchstäblich von Briefen. Weil sie weit weg war in Israel und ich in der Schweiz. Allerdings hat sie mehr geschrieben als ich, lasse ich es bekennen. Aber wir haben hin und her geschrieben und wie oft sind wir nicht zum Briefkasten gegangen, haben geguckt, ist wieder ein Brief da. Und wir lebten von den Briefen. Kommunikation, Austausch. E-Mail gab es doch gar nicht. Faxen tut man nicht, da kann ja jeder lesen, was man schreibt. Telefonieren war ziemlich teuer nach Israel. Das hat man sich so einmal in der Woche erlaubt, aber nur kurz. Also man hat Briefe. Briefe schreiben, hin und her, lesen, schreiben, lesen, schreiben. Wenn dieses Briefeschreiben aufgehört hätte in unserer Verlobungszeit, das sage ich also nicht jetzt ironisch oder als ein Witz, sondern ernst, dann wäre das ein Angriff gewesen auf unsere Liebe. Das glaube ich sicher. Wann ging es Israel gut, dem alten Israel? Wann? Wann blühte das Volk Israel auf? Wann hatten sie mit ihrem Gott ein trautes Verhältnis, ein Band der Liebe, ein inniges Verhältnis? Wissen Sie wann? Immer dann, wenn die Kommunikation stimmte. Wenn sie Umgang hatten mit ihrem Gott mittels des Buches des Gesetzes. Können Sie nachlesen im Alten Testament. Immer wenn das Buch des Gesetzes gefunden wurde, wenn man es gelesen hat, dann kam eine Erweckung. Dann wurde alles anders. Dann hat Israel angefangen, seinen Gott zu lieben, ihn zu suchen. Denken Sie einmal an Josia. Zur Zeit des Königs Josia von Juda wurde der Tempel ausgebessert. Zufällig hat man das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Das war damals verschollen. Dann hat man es dem König vorgelesen. Und dann hat der König Josia das gehört. Und dann heißt es, 2. Könige 22, Vers 11, als der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Wissen Sie, was in diesem Moment geschah? Kommunikation, Verbindung. Plötzlich sah er, das ist ja mein Gott, der zu mir spricht. Und es fing eine Erweckung an, eine der größten Erweckungen in Israel. Kommunikation. Dasselbe geschah in der Zeit von Esra und Nehemia. Nehemia Kapitel 8, Vers 2. Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Und er las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren in dem Gesetzbuch zugekehrt. Und dann Vers 12, hören Sie sich das mal an. Nehemia 8, Vers 12. Und alles Volk ging hin, um ein Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hat. Hier sehen Sie ein ganzes Volk im Freudentaumel. Die fingen an zu essen und zu trinken, Feste zu feiern. Warum? Weil die Kommunikation plötzlich wieder da war. Das Buch des Gesetzes wurde vorgelesen. Und wissen Sie was? Das habe ich Ihnen hier gelesen. Sie verstanden es. Plötzlich merkten Sie es. Da spricht unser Gott, den wir lieben dürfen und müssen. Dieser Gott, der uns schon lange liebt. Kommunikation. Das Wort hatte damals das Herz des Volkes in Glückseligkeit gebracht. Das Buch des Gesetzes, ja? Das Wort Gottes. Das Wort hatte in ihnen die Freude am Herrn entflammen lassen. Das Wort hatte sie dazu gebracht, ein Freudenfest zu machen. Zur Zeit des Josia, zur Zeit von Nehemia und Esra. Und auch an anderen Stellen sehen wir das. Wissen Sie, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Wo das innere Verhältnis zum geschriebenen Wort Gottes abflacht, wo das Buch des Gesetzes keinen zentralen Platz mehr hat, fehlt die Verbindung zu Gott. Und da gibt es keine Kommunikation mehr. Das war damals bei Israel so und das ist auch bei Ihnen so. Glauben Sie mir. Immer dann, wenn in Israel das Buch des Gesetzes weg oder verschollen war, fielen sie in große Sünden. Fielen sie wirklich in große Sünden. Es war aus mit einer Verbindung zu ihrem Gott. Immer dann, wenn wiedergeborene Christen, und das geschieht heute, anfangen, das Wort zu vernachlässigen, und hier müssen sie sich selber dran nehmen heute, immer dann bekommt Sünde leichten Eingang in uns. Glauben Sie es mir. Ohne Wort ist die Kommunikation gestört. Das bedeutet frontaler Angriff auf ihre Gemeinschaft mit Christus. Meine Frau und ich damals, Verlobte, Briefe, davon lebten wir. Wehe, wir hätten uns keine Briefe mehr schreiben können. Und ich sage Ihnen heute mit allem Ernst, wenn Sie das Wort vernachlässigen, den Brief Gottes vernachlässigen, wenn Sie nicht darin leben, Tag für Tag, dann kommt die Sünde in Ihr Leben rein, ohne dass sie es merken. Manche Christen fallen nicht deshalb in kleinere oder größere Sünden, weil sie die Neigung zum Sündigen haben. Das glaube ich einfach nicht. Sie fallen in Sünde, weil das Wort Gottes in ihrem Leben nicht mehr den zentralen Platz hat, den es haben sollte. Deshalb sagt David, Psalm 119, Vers 11, Herr, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Welche Aussage, hä? Da haben sie das Mittel, um nicht mehr zu sündigen. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Wenn Sie mehr und treuer Ihre Bibel lesen würden, würden Sie treuer werden in Ihrer Liebe zu Jesus. Glauben Sie mir. Ihre Liebe würde inniger und stärker werden. Weil Sie das Wort Gottes vernachlässigen, verlieren Sie die so lebensnotwendige Kommunikation nach oben und das bedeutet Liebesabbruch und das bedeutet offene Tür zur Sünde. Denken Sie noch einmal an das Beispiel eines verlobten Paares. Wenn dieses während der Verlobungszeit getrennt ist, vielleicht so weit, dass nicht mal telefonieren möglich ist, gibt es nur eins. Briefe schreiben, und zwar so viel wie möglich. Dann wird die Liebe überleben. Wenn Sie aufhören, einander zu schreiben, wissen Sie, was geschieht? Dann kann es eventuell geschehen, dass er oder sie einen neuen Partner die Tür öffnet. Und damit ist dann eingetreten, was Paulus befürchtet. Was hat Paulus gesagt? Er sagt, ich habe euch einem Manne verlobt, Christus. Und dann sagt er, und man merkt, er zittert. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von Christus. Das war seine Angst. Das sollten Sie einfach nicht unterschätzen. Ich bitte Sie, ernstlich überprüfen Sie Ihre Kommunikation nach oben. Haben Sie täglichen Kontakt mit Ihrem Herrn mittels des Wortes? Jetzt sage ich was, was vielleicht ein bisschen abstrakt klingt, aber denken Sie darüber nach. Das Gebet ist immens wichtig, ja, aber mit Beten allein überleben Sie nicht. Wer nur betet, der artet aus in eine Art Monolog. Wissen Sie, was Kommunikation ist? Das bedeutet Gespräch. Sie müssen Kontakt haben mit Ihrem Heiland mittels seines Wortes. Und dann beten Sie. Durch das Wort spricht er zu Ihnen. Kommunikation ist erst dann perfekt, wenn Gott spricht und nicht, wenn Sie sprechen. Willem Pals hat einmal gesagt auf einer Kassette, das fand ich damals ziemlich radikal, aber heute denke ich, der Mann hat recht, hat er gesagt, das Wichtigste ist das Lesen der Bibel, nicht das Beten. Und heute sage ich, ja, Gott muss zu mir reden in erster Linie. Das ist Kommunikation. Als unter Josia und Nehemia und Esra Gott anfing zu reden wieder, mittels seines Wortes gingen die Herzen auf. Lass es mich ganz deutlich sagen, wenn wir uns wirklich an Jesus Christus erfreuen wollen, wenn der himmlische Verlobungsbund intakt sein soll, wenn wir in innerem Frieden leben möchten, dann nur durch Umgang mit dem geoffenbarten Wort Gottes. Es muss so sein wie im Leben von König David, der sagt, Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das Wort festhalten, das bringt Freude, das erquickt, das durchströmt uns immer wieder mit einem Glücksgefühl, ich sage das bewusst, das nährt und unterstützt den himmlischen Verlobungsbund. Damals mit dem Briefeschreiben hin und her nach Israel und die Schweiz, wissen Sie, manchmal ging ja die Post ein bisschen langsam. Ja, was haben wir gemacht? Alte Briefe nochmals gelesen, aufgefrischt, nochmals diese Liebeserklärungen gelesen und dann kam glücklicherweise wieder eine neue. Je mehr wir uns mit dem Wort beschäftigen, und das gebe ich Ihnen heute mit als Gemeinde, ja, je herrlicher wird Ihr Verlobungsbund mit Christus. Deshalb sagt Paulus den Kolossern nicht, lasset das Wort Christi unter euch wohnen, sondern lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und schauen Sie, nicht nur deshalb wird der himmlische Verlobungsbund durch die Beschäftigung mit dem Wort herrlicher, weil das Wort ja von Jesus zeugt, das ist klar, das ist das Primäre. Das Wort zeugt von Jesus. Nein, der Verlobungsbund mit Jesus Christus wird durch die Beschäftigung mit dem Wort deshalb stets reiner und tiefer, weil das Wort, wenn ich das will, mich immer und immer verändert. Dadurch komme ich näher zu Jesus. Dadurch dringe ich tiefer in eine herrliche Gemeinschaft mit ihm. Ich muss nochmals zurückgreifen, Josia. Was denken Sie, wenn da einer mal gekommen wäre und hätte gesagt, Josia, du bist auf dem falschen Weg und das Volk Israel ist auf dem falschen Weg und so weiter. Vielleicht hätte der Mann nicht gehört. Aber was geschieht? Das Wort wird vorgelesen und er zerreißt seine Kleider. Er spürt die Liebe seines Gottes, aber auch den Ernst, diesem Gott zu gehören. Durch das Wort komme ich in tiefere Gemeinschaft mit Christus. 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist nützlich. Zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Oder denkt an Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein. Und sie ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn Sie das erfassen heute, dass das geschriebene Wort Sie und mich immer mehr verändern und tiefer in die Heiligung führen will und kann, dann ist der Verlobungsbund mit Christus nicht mehr gefährdet. Dann werden wir verstehen, was diesen Verlobungsbund herrlicher macht. Und ich bitte Sie, sorgen Sie dafür, dass das himmlische Verlobungsfest, welches jetzt im Gange ist, tiefer, reiner und herrlicher wird. Schauen Sie, wenn Paulus befürchtete, dass unsere Gedanken abgewendet werden könnten von Christus, 2. Korinther 11, Vers 2. Wenn er das befürchtete, dann ist auch das Umgekehrte wahr. Nämlich, dass wir unser Verlobungsverhältnis mit Christus reiner und heiliger werden lassen können, indem wir unsere Gedanken ganz bewusst auf Christus hinwenden. Und dazu rufe ich Sie auf. Das tun sie durch intensiven Umgang mit diesem Buch hier, Gottes Wort. Suchen Sie Jesus Christus hier. Lesen Sie diesen Brief Gottes. Sie sind verlobt. Sie leben in dieser Zeit. Sie leben hin auf den Tag der Hochzeit des Lammes. Steht geschrieben, die Braut hat sich bereitet. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Lasst uns darüber freuen. Und ich stelle Ihnen einfach die Frage und nehmen Sie die Frage mit in Ihrem Herzen. Überdenken Sie das heute. Sind Sie eine Blockade oder ein Segen in dieser himmlischen Verlobung, in diesem himmlischen Verlobungsbund? Bitte kommen Sie heute neu zu Jesus. Trennen Sie sich von Sünde, heimliche Sünde. Kommen Sie neu zurück zum Wort, das Buch des Gesetzes. Das vermittelt Ihnen vieles über Jesus, alles über Jesus. Und das vermag Sie zu ändern. Sie müssen lesen. Verlobte müssen Briefe lesen. Sonst erkaltet die Liebe. Amen.
Mein ist der Heiland, vorbei sind die Klagen. In ihm ist die Freude, in ihm ist die Ruhe. Ich kann es nicht lassen, von ihm dir zu sagen, o komm ihn zu kennen, o komme auch du. Mein Heiland liebt alle, er opferte sich, um dich auch zu retten, er liebet auch dich.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Das Verlobungsfest. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffen Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!